Also, dann beginne ich mal. Ich bedanke mich für die Einladung durch die Gruppe kritischer Studenten hier an der Uni und will mal was zur Kritik der politischen Wissenschaften sagen. Ist klar, das ist ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben, dass man in irgendwie 1,5, 2 Stunden die Denkweise eines ganzen Fachs erläutert. Ja, die haben ja, wenn man da reingeht in die Bibliothek von denen, die haben natürlich Regale über Regale und die verschiedensten Autoren. Jetzt ist trotzdem die Behauptung, irgendwie denken sie dann doch alle ganz ähnlich. Es ist Teil dessen, was auch die Zuhörer prüfen müssen, ob die Zitate, die ich da ausgewählt habe, und wer sie sich anschaut, wird auch merken, die sind nicht ganz taufrisch. Ich wollte halt nicht nochmal alles lesen von dem Fach, was ich seinerzeit, wie ich studiert habe, gelesen habe. Ob die ausgewählten Zitate irgendwie repräsentativ sind, ob sie das treffen, was man selber dann als Politologiestudent oder als einer, der das auch mal kennengelernt hat, ob man da drin das Fach irgendwie wiedererkennt. Die Absicht des Vortrags reicht weit. Die ist nämlich derart, dass ich einer populären Meinung entgegentreten will. Die populäre Meinung ist, wer die kapitalistische Wirtschaftsweise, wer den bürgerlichen Staat, wer die Gewalttätigkeiten der Außenpolitik verurteilt, mag respektable Motive haben. Er ist ein Freund des Friedens, er ist ein Freund der Unterprivilegierten. Alles gut und schön, aber Wissenschaft ist es nicht, wenn man so dagegen ist. Wissenschaft ist das, was an der Uni betrieben wird. Was die Dozenten, ja, ich habe jetzt da ein bisschen Material gekriegt, Cronenberg, Hacke, die Dozenten an der Bonner Uni, an anderen Unis, was die lehren, was die in die Bücher schreiben, wo sie viele Zitate, also viele, ja, einen dicken wissenschaftlichen Apparat drunter wegschreiben, wo sie Balkendiagramme haben, wo sie empirische Verfahren der Validierung von ihren Hypothesen einführen. Wo derlei passiert, liegt Wissenschaft vor. Ich möchte gern dafür argumentieren, dass sich's mehr umgekehrt verhält. Ich möchte zeigen, die sind die Ideologen. Und wenn, dann sind wir die Wissenschaftler. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass die von keiner Seite übrigens verheimlichte Parteinahme, an der entscheidet sich nichts. Dass die politischen Wissenschaftler an diesem Fachbereich vielleicht noch mehr als an manchen anderen, aber an dem wie im Prinzip überall, dass die für den demokratischen Staat Partei ergreifen, dass sie dem gutes Gelingen wünschen, dass sie als Politikberater aktiv werden und den Berliner Außenpolitikern empfehlen, wie sie es besser zu machen hätten, ihr Gewerbe. Das liegt auf der Hand. Dass auf der anderen Seite Marxisten sagen, diese Ordnung muss weg, weil sie tut den Leuten nicht gut. Dass die parteiisch dagegen sind, ist auch nichts Geheimnisvolles, das weiß auch jeder. Die Frage ist nur, ist die Parteinahme das Ergebnis einer unvoreingenommenen Untersuchung? Oder ist die Untersuchung das Ergebnis einer voreingenommenen Parteinahme? Das ist die Frage. Dass Parteinahme rauskommt, auf der einen, auf der anderen Seite, dass die Parteinahmen entgegengesetzte sind, alles liegt offen auf der Hand, da ist für niemanden ein Rätsel. Die Frage ist einzig und allein, ist die Wissenschaft, die betrieben wird, eine unvoreingenommene Befassung mit dem Gegenstand, sodass man dann hinterher über ihn was weiß? Und wenn man weiß, worum es bei ihm geht, wenn man weiß, das ist die Sache, das ist ihr Zweck, das ist ihre Leistung für die Menschen, dann kann ich auch sagen, dann bin ich dafür oder dann bin ich dagegen, begründetermaßen. Jetzt schauen wir uns mal das erste Zitat schon an. Das ist ein Zitat, das ist methodisch. Das heißt, ehe wir es uns richtig anschauen, sage ich noch was dazu. Man kennt das und das ist schon immer das Erste, wenn man die Schriften aus der deutschen Universität liest, das Erste, was einem befällt, ist gähnende Langeweile. Noch immer überhaupt sonst wo landet, ist es ewig langweilig, weil alles steht dreimal dort. Am Anfang kommt ein Kapitel, das heißt methodische Vorbemerkungen. Übrigens, wer eine Doktorarbeit oder eine Examensarbeit machen muss, der kennt es. Ein Kapitel methodische Vorbemerkungen. Da wird also dann reingeschrieben, wie man den Gegenstand zu fassen gedenkt, wie man ihn strategisch umzingelt und mit welchem Verfahren man dann seine Behauptungen zu gewinnen beabsichtigt. Dann kommt übrigens, damit ist alles schon festgelegt, wenn man erstmal sagt, ich habe diese Absichten, wenn man deutlich macht, dass man ein voreingenommenes Verfahren durchziehen will, dann kommt kein Wunder hinten raus, was man vorne reingesteckt hat. Die Wissenschaft ist eigentlich schon fertig, wenn die methodischen Vorbemerkungen hingeschrieben sind. Dann steht dort, das will ich beweisen, das will ich zeigen, das ist meine Absicht, das ist mein Erkenntnisinteresse. Eigentlich ist alles rund. Dann kommt die zweite Ebene, das ist dann die Durchführung, dann wird dasselbe bewiesen, mit genau den strategischen Techniken, die man vorher versprochen hat zu benutzen. Und die dritte Abteilung ist Schlussfolgerungen oder irgend sowas, und dem entnimmt man dann genau die Absichten, die von auch bekundet worden sind. Also die Wertungen und Absichten, die bekundet worden sind. Allein der Zirkus, dass alles, dass nichts gerade angegangen wird, dass man so wenig Sachhaltiges liest, so wenig, jemand sagt einfach, hier habe ich eine Sache und jetzt sage ich ihre Eigenschaften, jetzt sage ich ihre Bestimmungen, und wenn die Bestimmungen in Widersprüche zueinander geraten, dann gibt es Rätsel, da entsteht das Bedürfnis, das aufzuklären. Sondern dass nichts gerade angegangen wird, sondern immer mit diesen Denkstrategien das eigene Ergebnis gerechtfertigt wird, macht die Sache einerseits zirkulär. Denn es ist zirkulär zu sagen, wenn ich die und die Methoden anwende, dann ist das und das Ergebnis gerechtfertigt durch die Methoden, die ich angewendet habe. Kommt der andere und sagt, ich wende aber andere Methoden an, kommt er natürlich korrekterweise zu einem anderen Ergebnis, dann ist es aber auch bloß, es ist wie beim Schach. Was rauskommt, ist die Befolgung der Regeln, die vorher reingesteckt worden sind. So, allein das ist also schon ein Hinweis darauf, dass es mit der Wissenschaft was Eigenes auf sich hat, dass es nicht alles so selbstverständlich und klar und an der Sache orientiert ist. Wenn man bei aller Lektüre immer diesen Zirkus mit methodischer Vorbemerkung, Durchführung, Schlussfolgerungen geboten kriegt. Jetzt lesen wir mal eine Sorte methodische Vorbemerkung zu dem Fach. Also wer ist das? Das ist alles von diesem Theo Stamen 1971, also ich habe ja schon gesagt, nicht das Neueste. Den konstituierenden Gegenstand der Politikwissenschaft könnte man zunächst allgemein als politische Realität bestimmen. Diese politische Realität als Objekt der Politikwissenschaft hat die Eigentümlichkeit, dass sie sich qualitativ grundsätzlich von den Realitäten unterscheidet, die zum Beispiel Objekt der Naturwissenschaft sind. Oder anders gewendet, für die Politikwissenschaft, aber nicht nur für sie allein, sondern eigentlich für alle Sozialwissenschaften als Wissenschaften vom Menschen, gilt, dass sie sich in ihrem Erkenntnisprozess nicht auf Gegenstände der Natur, auf einfache Tatsachen der natürlichen Außenwelt bezieht, wie das bei den Naturwissenschaften der Fall ist, sondern dass sie es je und je mit einer von den Menschen durch gesellschaftliches oder kollektives Handeln bewirkten, von ihnen durch gemeinsame Anstrengung erhaltenen oder in diesem Prozess auf vielfältige Weise bestätigt, beständig und immer wieder aufs Neue interpretierten und Sinndeutungen unterworfenen Realität zu tun hat, mit einer Realität also, die in ihren vorfindbaren und beschreibbaren Strukturen objektiv und durch die Menschen verliehenen Sinn zugleich subjektiv ist. Ein Argument. Das Argument heißt, wir haben es beim Gegenstand der politischen Wissenschaft, vielleicht noch was vorher. Wir haben es beim Gegenstand der politischen Wissenschaft mit etwas zu tun, das heißt politische Realität. Ist selber schon ein eigenartiger Beschluss, dass ein Fach so anfängt. Wenn man sagt, die Finanzwirtschaft hat den Kredit zum Gegenstand. Die Biologie hat die belebte Natur zum Gegenstand. Jetzt gibt die Wissenschaft, die mit dem Politischen sich befasst, und die sagt gleich mal nicht, der Staat ist ihr Gegenstand. Staatswissenschaft will diese Sache nicht sein. Das ist sehr eigentümlich, der Staat ist doch ein Gegenstand. Es ist mehr umgekehrt, es gab Staatswissenschaft in Deutschland früher, das war quasi die noch nicht demokratische Phase der deutschen, des Nachdenkens über die politische Gewalt in dieser Gesellschaft. Staatswissenschaft will die Politologie auf keinen Fall sein, sondern sie hat einen Gegenstand, der eigentlich selber schon gleich ein Rätsel ist, die politische Realität. Ja, was mag das sein? Jetzt haben wir es schon mal verdünnisiert, das Objekt. Wir sind schon nicht mehr bei was Einfachem wie, man könnte ja auch sagen, Parteien. Wir erforschen Parteien, ein anderer erforscht die Feuerwehr. Aber die haben einen Ausschnitt der Realität, den wir politisch nennen. So, jetzt wird über ihn eines gesagt. Natur ist es nicht. Und auch das ist verräterisch und nicht korrekt. Denn so richtig es ist, das ist nicht Natur. Soll ja gleich was draus folgen über das Nachdenken drüber. Jetzt könnte man sagen, na gut, es ist nicht Natur, das wird man schon merken, wenn man sich damit befasst. Wenn es nicht Natur ist, dann wird es Eigenschaften an sich haben, die eben mit den Kategorien der Natur nicht erfasst, mit den Kategorien, mit denen die Physik und die Chemie ihre Objekte beschreibt, nicht zu erfassen geht. Jetzt heißt es aber immer so fast gleich, halt aus, nicht so einfach, nicht behandeln wie ein objektiv von uns getrenntes Ding. Und das folgt noch lang nicht daraus, bloß weil es nicht Natur ist. Warum soll man denn nicht sich mit dem, was man jetzt meinetwegen politische Realität nennt, erstmal als, ja, mich gibt's und das gibt's. Und das ist erstmal von mir getrennt und jetzt schaue ich mir es an, womit ich es da zu tun habe. Dann gibt es mal einen Krieg, muss ich auch sagen, ja, was passiert da, wer macht ihn mit welchen Gründen, mit welchen Zwecken. Also wir haben ja hier in Bonn offenbar besonders gern Außenpolitiker, also wie heißt das, die Wissenschaft vom internationalen System oder so. Oder wie heißt es genau?
Internationalen Beziehungen.
Von den internationalen Beziehungen, so heißt es ja. Es gibt keinerlei Grund, der Objektivität dieses Gegenstands irgendwie einen Mangel nachzusagen, sodass man mit ihm anders umgehen müsste als mit sonst was. Aber er ist schon gleich dabei, dieser Stamen zu sagen, ja, warum? Weil das ist ein Ding, das ist von Menschen gemacht, durch Menschen bewirkt, womöglich kollektives Handeln. Hat man schon gleich, kollektives Handeln, da bist du schon gleich mit, das ist was, das müssen, von dem dürfen wir uns nicht mehr distanzieren, weil das ist ja unser. Wir müssen dafür sein, weil es unsere Welt ist, die von uns gemachte. Übrigens, zum Teil ist politische Herrschaft dadurch gemacht, dass irgendwelche ja einen Stein genommen haben und den anderen auf den Kopf gehauen haben und gesagt haben, so und ab jetzt machst du das, was ich dir sage. Das ist auch eine Form von kollektivem Handeln, mit dem Strukturen in die Welt kommen. Also man muss das nicht gleich für Wunder was Positives halten. Wenn man feststellt, es gibt eine politische Realität, dann muss man erstmal warten, ob das was Positives ist. Also, weil das Zeug einen Sinn zugeschrieben kriegt, sagt er dann noch näher, weil die Menschen diesen Einrichtungen einen Sinn zuschreiben, deswegen müssen wir sie ganz besonders behandeln. Ich möchte lieber sagen, wenn die Menschen dem einen Sinn zuschreiben, dann wäre es ganz besonders wichtig, dass man sich mal objektiv dazu stellt und sich eine Meinung darüber bildet, ob der Sinn überhaupt stimmt. Der Sinn ist ja immer die Kategorie, die Sache hat einen guten Grund. Die Sache ist irgendwie für mich da. Aber damit ist er nicht fertig bei seiner Erläuterung, wie man sich dem Gegenstand nähern soll. Jetzt kommt die zweite Hälfte von dem Zitat. Und da errichtet er ein richtiges Denkverbot. Für unseren Zusammenhang wesentlich ist die Möglichkeit einer weiteren Differenzierung dieser politischen Realität. Entsprechend der ihr eigentümlichen Verschränkung von subjektiven und objektiven Elementen. In politische Praxis. Das ist das, was die Politiker tun und die Parteien tun. In politische Institutionen. Das wäre ungefähr das, was man Staat nennt. Das kommt schon noch vor, aber eben als Element der politischen Realität. Und in Praxis wie Institutionen normierende der jeweiligen konkreten Gestalt dieser politischen Realität sinngebende politische Ordnungskonzeptionen oder Ideen, die auf konkreten Erfahrungen der Menschen und ihrer interpretativen Verarbeitung, wird es wohl heißen müssen, beruhen. Eine politikwissenschaftliche Analyse der politischen Realität, die ihren Gegenstand gerecht werden will, kann nicht eines dieser Elemente willkürlich von den anderen isolieren und gleichsam als Selbstständiges traktieren. Sie muss der prinzipiellen Einheitlichkeit der politischen Realität und damit des unaufhebbaren Bezugs der drei Elemente aufeinander im Lebensprozess der Politik eingedenk bleiben, will sie die politische Realität nicht gründlich verfehlen. Politische Institutionen lassen sich demnach als Regelsysteme kommunikativer Art, als durch und ausgebildete Ensembles von sprachlich vermittelten, intersubjektiv geltenden Regeln verstehen, die politische Praxis bestimmen und die ihrerseits wieder von konkreten, ebenfalls durch sprachliche Vermittlung zur intersubjektiven Geltung gelangten Ordnungskonzeptionen abhängig sind. So, jetzt, man muss den Satz nicht vollkommen überblicken, wenn man ihn einmal gelesen hat. Die Hauptbotschaft des Satzes heißt, wir können schon auf dem Feld des Politischen drei Sachen unterscheiden. Was die Politiker machen, die objektiven Institutionen, also sowas wie Staat, wie Parlament, wie Bundeswehr, Finanzamt, Finanzministerium etc. Die Institutionen und was? Die sinngebenden Gedankenkonstrukte, die das Ganze für unglaublich vernünftig halten. Ja, das sind die Praxis wie Institutionen normierende und der jeweiligen konkreten Gestalt dieser politischen Realitäten sinngebende politische Ordnungskonzeptionen und Ideen, die auf den Erfahrungen der Menschen beruhen und der interpretativen Verarbeitung dieser Erfahrung. Und dann sagt er, eins darf man auf gar keinen Fall, eins der drei Dinge für sich untersuchen. Sei es den Staat, sei es das Handeln der Politiker, sei es diese Anschauungsweisen des Politischen, die im Volk verankert sind. Auf keinen Fall dürfen wir das eine für sich nehmen und sagen, was ist es, und das andere für sich nehmen und sagen, was ist es. Man möchte doch sagen, wenn die drei Sachen schon so verschränkt und in Einheit sind, wie er sagt, dann wird man es doch an denen auch merken, wenn man jedes für sich nimmt. Ja, man merkt doch, wenn was mit was anderem zusammenhängt, merkt man es doch an ihm selber. Da muss man doch nicht immer gleich sagen, ich denke das andere in Einheit mit. Anders, hier ist es das Gebot, den Staat und die Politik zusammen mit den sinngebenden Ideen aufzufassen, mit denen die Bürger und die Politiker oder die geistigen Wortführer der Nation, mit denen die Sache für in Ordnung erklären. Das muss man alles immer in Einheit denken. Jetzt wäre es ja gerade das Rätsel, was die bürgerliche Gesellschaft kennzeichnet, dass es der Gesellschaft gegenüber einen mit Gewalt ausgestatteten Apparat gibt, der alle Mitglieder der Gesellschaft sich unterwirft, der alle unter die Herrschaft des Gesetzes stellt und mit Gewalt, mit Macht, mit Sanktionen den Gehorsam gegenüber dem Gesetz erzwingt. Die Frage, wieso ist die abgetrennte Institution über der Gesellschaft, die gegen sie, die allen Mitgliedern der Gesellschaft, ob arm, ob reich, den Gehorsam vor dem Gesetz aufzwingt. Warum es das braucht, die getrennte Institution, warum es die braucht, das wäre überhaupt die interessante Frage. Jetzt sagen die gleich, ja, die Trennung des Staats von den Menschen, die Trennung der Institutionen von denen, die in ihnen aktiv sind, die Trennung der Meinungen übers Objekt vom Objekt, das darf man auf keinen Fall machen, da würde man sie in ein schlechtes Licht drücken. Man würde die politische Realität gründlich verfehlen. Am Schluss kommt übrigens, das ist mal die Story, die ich da vorhin an diesen methodischen Vorbemerkungen schon angekündigt habe, am Schluss kommt das fertige Urteil raus, mit dem die Politik endet, mit dem die Politikwissenschaft endet. Nämlich, die politische Herrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft ist ein kommunikativer Prozess. Das ist schon bei der methodischen Vorbemerkung fertig, das wird nie mehr was anders, da kommt nie mehr was dazu. Der Beschluss, die Objektivität von Staat und seinem Tun nicht zu trennen von den Bürgern, die das gut finden sollen, die das nachvollziehen sollen, die Ideen darüber haben sollen, warum das in Ordnung geht, die methodische Vorschrift, dieses nicht trennen zu dürfen, ist dann am Schluss auch das inhaltliche Urteil über den Gegenstand. Nämlich eben, politische Herrschaft ist eine Dauerkommunikation mit den Unterworfenen. So, wie gesagt, der hat richtig, also was ich hier vorgelesen habe, ist die Behauptung, er hat noch nicht von der Sache geredet, er hat von dem geredet, wie man sich ihr zu nähern hätte. Er hat methodische Anmerkungen gemacht, was die richtige Stellung des Erkennenden zum Objekt in der Politikwissenschaft ist. So soll man Politikwissenschaft betreiben. Unter der Hand steckt in der methodischen Vorbemerkung schon eine Riesenauskunft über die Sache.